Am 23. Juni öffnet die Power to Drive Europe wieder ihre Tore in München. Die Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Und dort reden sicher wieder alle über Megawatt-Charging und ultraschnelles Laden. Aber die Realität elektrischer Flotten sieht oft ganz anders aus. Ein Unternehmen, das auf dieser Messe seine Ladeneuheiten zeigt, ist Keba. Und mit Stefan Richter, dem CEO von Keba Energy Automation, spreche ich in dieser Folge darüber, warum die richtige Ladeinfrastruktur weniger mit maximaler Leistung und viel mehr mit dem tatsächlichen Einsatzprofil zu tun hat. Und warum Service, Skalierbarkeit und Interoperabilität gerade zu entscheidenden Faktoren werden. Die richtige Ladeinfrastruktur für den richtigen Use Case sozusagen. Keba aus Linz in Österreich zählt zu den führenden Herstellern von AC- und DC-Ladeinfrastruktur. Seit 2009 ist das Unternehmen in unserer Branche unterwegs und auch Stefan Richter weiß um die Veränderungen in diesem Markt. Die Konsolidierung läuft, die Technik verändert sich und die Anforderungen ans Laden mit dem Aufkommen elektrischer Lkw auch. Viele Themen also für E-Mobility Insights, den Podcast von Electriv. Mein Name ist Peter Schwierz und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Ausgabe, die in gewisser Weise auch eine kleine Messevorschau ist. Herzlich willkommen hier bei E-Mobility Insights, lieber Stefan. Bevor wir einsteigen, vielleicht mal so ein Blick auf deine Vita. Ich sehe da das österreichische Bundeswirtschaftsministerium, ich sehe da OMV. Hast du etwa Benzin im Blut gehabt? Und dann irgendwann Smartrix, da war schon Strom gefragt und natürlich jetzt seit 5 Jahren die Keba. Wann hat die Elektromobilität dein berufliches Herz erobert und was war der Grund dafür?
Ja, vielen Dank, lieber Peter. Danke für die Einladung. Benzin im Blut, na, würde ich nicht sagen, da hat die Dialyse funktioniert in der Vergangenheit. Das habe ich erfolgreich ausgewaschen. Tatsächlich hat mich die Mobilität eigentlich immer begeistert in der Vergangenheit und auch jetzt noch. Ich habe mir ganz gern gesagt, alles, was sich bewegt, bewegt mich. Und das war eigentlich immer so mein Antrieb zu sehen, wie schauen denn die Mobilitätskonzepte nicht nur von heute, sondern auch der Zukunft aus. Und das hat sich dann eigentlich ganz gut durchgetragen durch meine Vita, wie du schon gesagt hast. Und das begeistert mich heute noch genauso wie vor zig Jahren, einfach zu sehen, wie kann man denn möglichst nachhaltig von A nach B sich bewegen, ohne einen großen Komfortverlust zu haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Zusatzaspekt.
Keba ist ja ein großer Name, wenn man über Elektromobilität und Ladeinfrastruktur spricht. Ich glaube, eure Wallbox, die G-Kontakt, die kennt im Grunde jeder. Ja, ist eins der Produkte, was uns schon ewig begleitet. Du bist letzten Endes CEO der Keba Energy Automation. Da ist die Elektromobilität drin. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Kannst du uns das nochmal so ein bisschen zusammenfassen?
Ich glaube, das Spannende an meiner Aufgabe als CEO ist, dass das Spektrum sehr, sehr breit ist. Du hast schon erwähnt, ich bin für die Energy Automation zuständig. Was nur die wenigsten wissen, bei uns ist nicht nur Ladeinfrastruktur behaftet, sondern auch das Thema Heizungssteuerung für Biomasse und für Wärmepumpen aus dem Segment heraus. Interessanterweise so entstanden 2009, wo es halt ganz stark im Thema Energiekrise verhaftet war, ähnlich wie wir es jetzt sehen, hohe Rohölpreise und wo wir bei Keba gesagt haben, wir möchten da stärker in die Elektrifizierung von Heizung und von Elektromobilität oder von Mobilität gehen. Das heißt, momentan eine sehr ähnliche Situation, viel auch auf neue Marktgegebenheiten reagieren. Ja, es tut sich sehr viel am globalen Markt, es tut sich momentan sehr viel auf regionalen, lokalen Märkten. Also mein Tag ist tatsächlich wenig vorhersehbar. Ich glaube, was das Spannende ist, sind die vielen Facetten, die damit einhergehen, sei es von Produkt, Marketing, Vertrieb, viel Kundeninteraktion. Das ist eigentlich so mein Steckenpferd, dass ich versuche immer hochzuhalten, dass man möglichst viel mit dem Kunden in Austausch sind. Im stillen Kämmerchen des Büros kann man sich zwar tolle Sachen ausdenken, aber am Ende des Tages machen wir ja das alles für unsere Kunden, damit die ein gutes Ladeerlebnis haben. Also viel Dialog, ja, viele Meetings leider auch, weil das immer sehr durchgetaktet ist, aber ich glaube gerade im Austausch, intern wie auch extern, erfährt man dann wirklich, was los ist und kann dann einen guten Beitrag dazu leisten.
Wenn wir so über Ladeinfrastruktur heute reden wollen oder wenn generell darüber gesprochen wird, dann geht es ja meistens um hohe Ladeleistungen, ne? Gerade der Megawatt-Charging-Trend, das ultraschnelle Laden entlang der Autobahn, die Lkw kommen ins Rennen. Aber wie sieht eigentlich so die Realität bei Unternehmen und Flottenbetreibern aus? Das würde mich heute im Gespräch mal mit dir interessieren, denn Keba ist ja letzten Endes jetzt so einer der integrierten Anbieter für AC und DC-Ladeinfrastruktur. Das können ja nicht alle. Wie schaust du so auf die aktuelle Entwicklung?
Wir kommen ja ursprünglich aus den Fossilen, wo es eine Tankstelle gab und gibt, ja. Die ist manchmal im urbanen Segment, manchmal auf der Autobahn. Aber das Konzept ist eigentlich relativ gleich. Man fährt wohin, tankt und fährt wieder weg und kommt dann durch die Tage, durch die Woche. Was mir an der Elektromobilität begeistert, ist, dass da mehr Möglichkeiten gibt. Ja, ich habe schon mal ganz erinnern, letztes Jahr auf der Power to Drive, das geflügelte Wort Laden kann noch viel einfacher werden als tanken. Nicht gleich einfach, sondern wesentlich einfacher. Das vermisse ich momentan ein bisschen in der Diskussion. Es kommt sehr, sehr viel Schnellladen, der Run sozusagen um die schnellste Ladeleistung, Megawatt, auch im Pkw-Segment mittlerweile, bisschen Heimladen, aber alles, was dazwischen stattfinden kann, Stichwort Destination Charging, kommt aus meiner Sicht momentan etwas zu kurz in der Diskussion und ich sehe da einfach ganz großartige Potenziale, weil wir haben alle die E-Mobilitätsenthusiasten der ersten Stunde immer gesagt, wenn er steht, dann lädt er und das ist momentan, vermisse ich das ein bisschen in der Diskussion und deswegen sind wir da froh, dass wir bei Kiba eigentlich das gesamte Portfolio abdecken können, AC wie DC und eigentlich da für jeden Use Case, für jede Situation, in die ein Pkw-Fahrer, aber natürlich auch mittlerweile auch viele Lkw-Fahrer kommen, da den richtigen Lade-Use Case abbilden können, die richtige Infrastruktur bieten mit dem Ganzen drumherum. Also das ist uns schon ein wichtiges Thema, weil man damit viel mehr Flexibilität hat, viel mehr Möglichkeiten abbilden kann und vor allem auch viel mehr interessante Business Cases realisieren kann. Es muss nicht immer die Ultraschnellladestation am Autobahnknotenpunkt sein, sondern es gibt auch super passende Konzepte irgendwo dazwischen.
Ich höre so ein bisschen raus, die Debatte findest du vielleicht ein bisschen eindimensional. Wo erlebst du denn die größten Missverständnisse derzeit im Markt?
Die größten Missverständnisse am Markt ist halt genau in der Perspektive auch rund um Förderungen. Natürlich wird die Debatte sehr, sehr oft mit Förderungen auch angetrieben. Wir merken da schon immer eine gewisse Marktverzerrung. Wenn eine Förderung kommt, ist ein Thema recht stark und vogue. Wenn sie wegfällt, und das haben wir ja auch schon erlebt, gerade in Deutschland, dann ist das Thema plötzlich wieder weg, ja, nämlich ganz weg. Das führt natürlich auch zu gewissen Verzerrungen sozusagen und dass man dann auf gewisse Themen nicht fokussiert. Gerade das Thema Flottenladen ist da schon ein Themenblock in between, wo natürlich das öffentliche Laden genauso mit dazugehört, wo aber dieses Semi-Public Charging, das Depotladen, gemischte Flotten, aber auch das Laden von Fahrzeugen zu Hause eigentlich immer ein stärkeres Thema wird und das teilweise nicht ausreichend beachtet wird, weil es gibt einfach tolle Potenziale, die man da mit ausschöpfen kann.
Also würdest du sagen, dass dieses Schlagwort mehr Ladeleistung im Grunde im Flottenkontext eigentlich gar nicht ausreichend ist, oder?
Nein, definitiv nicht. Unterwegs, wenn es schnell gehen muss, ja, der berühmte Vertriebler, der mit dem E-Fahrzeug jeden Tag 1000 Kilometer fährt und das wirklich jeden Tag, der braucht natürlich die Ladeleistung, überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht immer die volle Ladeleistung, es ist das Thema Verfügbarkeit und eigentlich wirklich zu analysieren, was brauche ich für meine Flotte, wie verhält sich denn die Flotte überhaupt, ja, was ist das Nutzerverhalten genau und da an den richtigen Punkten die richtige Infrastruktur anbieten zu können. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Wir kommen aus der Vergangenheit eher so aus der Perspektive, funktioniert denn das überhaupt und kommt Elektromobilität und wird das überhaupt sich durchsetzen? Wann kommen denn die richtigen Fahrzeuge? Ich glaube, das ist vorbei, Gott sei Dank. Das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Jetzt sind wir eher so in der Perspektive, wie skaliert es denn? Wie wird es größer? Was habe ich nachher dann im laufenden Betrieb für Herausforderungen? Wie gehe ich damit um? Und vor allem, welche Kosten kommen auf mich zu? Also es wird einfach ein integrierteres und auch tiefer in die Business-Prozesse unserer Kunden integriertes Geschäft.
Jetzt haben wir ja Flotten auch unterschiedlichster Arten und Größe. Ja, wir können über Pkw sprechen, über leichte Nutzfahrzeuge, aber auch über schwere Nutzfahrzeuge jetzt neuerdings. Ihr adressiert ja letzten Endes mit eurem Portfolio auch alles. Und es klingt ja trotzdem so, als würden viele Unternehmen erst so im laufenden Betrieb merken, was sie eigentlich wirklich brauchen. Was passiert denn, wenn Ladeinfrastruktur nicht zum tatsächlichen Betrieb passt?
Ich glaube, deswegen sind die Gespräche vorweg extrem, extrem wichtig und die Beratung vorweg extrem wichtig. Da ist für mich eigentlich so die drei Ps entscheidend. Früher haben wir gesagt Product, Price, Promotion. Das ist vielleicht gar nicht so das Entscheidende. Ich würde eher sagen Power, Place, Potential sind so die drei Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Also Power eher von dem Aspekt her, was bekomme ich an Ladeleistung am Standort? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten vom irgendwo im urbanen Bereich mit wenig Potenzial, wenig Leistung zur Verfügung bis hin zu Industriebetriebe, die mehr als genug Power haben. Das heißt, da wirklich zu schauen, was habe ich zur Verfügung im Standard und was brauche ich an Leistung. Das Thema Place ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz entscheidend. Wo positioniere ich die Ladeinfrastruktur? In der Vergangenheit eher so ums Eck im Hinterhof, möglichst, dass keiner sieht. Mittlerweile wird es präsenter. Man positioniert die Ladeinfrastruktur gerne direkt sichtbar, auch für Kunden sichtbar. Muss natürlich dann aber auch berücksichtigen, dass mit wachsender Flotte auch der Platzbedarf größer wird. Mobilität, ich brauche mehr Parkplätze mit Infrastruktur etc. etc. und natürlich die Potenziale zu berücksichtigen. Ich gebe da ein konkretes Beispiel. Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der ganz enttäuscht war von seinem Berater, der ihn da mit an Bord geholt hat, weil er mit dem Ausrollen der ersten Fahrzeuge, der ersten Nutzfahrzeuge bereits schon zu wenig Infrastruktur hatte. Ja, das lag einfach daran, dass die Wartezeiten länger waren und dass da sich das Geschäftssegment so schnell weiterentwickelt hat und der Bedarf an E-Lkw so schnell gewachsen ist, dass quasi mit Ausrollen der ersten Infrastruktur schon viel mehr Fahrzeuge den Bedarf gehabt haben an Ladeinfrastruktur und da einfach viel zu kurzfristig gedacht wurde. Also da wirklich auch gerne mutig denken, das möchte ich auch ganz, ganz klar sagen, auch in der Infrastruktur vorhersehbar und vorausschauend zu denken, das ist sicher ein wichtiger Aspekt, dass man da in die richtige Richtung geht und vermeidet, dass man gleich nachsetzen muss. Ich glaube, Fehler machen per se, so richtige Kardinalsfehler würde jetzt nicht unbedingt herauskehren, weil natürlich kann man nachsetzen, man kann nachrüsten, man kann skalieren, aber ich glaube, man muss halt dann schon schauen, dass man wirklich auf einen Partner setzt, der die Skalierung auch mittragen kann und wo man nicht einen Login-Effekt erzeugt und irgendwo in einer Sackgasse gerät dann damit, ja.
Welche Unterschiede siehst du denn jetzt ganz zentral zwischen Pkw- und Lkw-Flotten, wenn es um Ladeinfrastruktur geht? Ist das einfach nur eine andere Leistungsklasse oder worum geht's da?
Nicht so sehr die Leistungsklasse, die vielleicht auch. Ich glaube, es ist da durchaus eine andere Perspektive, weil bei den Pkws, würde ich sagen, ist die Reichweite ausreichend dimensioniert. Ja, also der vorher erwähnte Außendienstler mit 1000 Kilometer pro Tag, den gibt's ja ganz, ganz selten, sondern das klassische Fahrverhalten sind ja ein paar Dutzend Kilometer pro Tag. Ich glaube, da haben wir mit den aktuellen PKWs mit 400, 500, 600 Kilometern Reichweite ausreichend Puffer, dass man das auch flexibel gestalten kann und nicht jeden Tag laden muss. In kommerziellen Fahrzeugen schaut die Welt ganz anders aus. Da ist das wirklich optimiert auf den Kilometer hin. Das heißt, da bestellt man wirklich das Fahrzeug, das auf den speziellen Use Case wirklich genau hinpasst. Und da muss dieses Ökosystem aus Infrastruktur, Strom, Betrieb, Lastmanagement etc. dann wirklich ideal zusammenpassen und funktionieren. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt für Pkw und für Lkw gleichermaßen oder Nutzfahrzeuge gleichermaßen ist, die Systeme werden wesentlich integrierter. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren ist ganz primär darum gegangen, die richtige Hardware, die richtige Leistung anzubieten und die einfach belastbar und dauerhaft zu betreiben. Punkt. Mittlerweile, muss man sagen, haben wir viel stärker integrierte Systeme, viel stärker der Anspruch unserer Kunden, das in ihre Geschäftsprozesse tief zu integrieren. Das bedeutet, da ist PV mit in Planung, da sind Speicher stationär mit im Konzept vorgesehen, da ist das Thema Energiemanagement, Energievermarktung vorgesehen, damit da sehr viel Energiemanagement dahinter, Spotpreise, die da mitspielen, und so weiter und so fort. Und das macht schon immer mehr zu einer größeren Herausforderung, weil viele das nicht nur als ich stelle meine Flotte auf ein neues Antriebssystem um, sondern vielmehr dieses gesamthafte Energiekonzept sehen und sich als Teilnehmer am Energiemarkt der Zukunft dann betiteln. Ich kenne Logistiker, die sehen sie mittlerweile schon fast als Stromteilnehmer und nebenbei als Logistikunternehmen. Und das ist natürlich schon ein spannender Aspekt, das mitzubegleiten.
Das klingt ja aber auch nach einem ganz veränderten Beratungsbedarf jetzt für die Branche, die sozusagen die Ladeinfrastruktur dort an Flotten bringen möchte und nach einer deutlich steigenden Komplexität, die man ja auch unterschätzen kann als Unternehmen, oder?
Absolut. Also wir merken schon in den Gesprächen, dass je tiefer man dann einsteckt, desto mehr werden die Fragen. Ja, mit ach, da könnte man ja noch und wie wäre es denn und das noch mit an Bord zu nehmen. Ich finde das super positiv, als großartige Chance auch. Sieht man bei uns natürlich auch, dass wir natürlich über die Beratung der Hardware hinaus auch gehen müssen. Das können wir nur bis zu einem gewissen Maß natürlich tun. Wir sind Hardwarehersteller mit Kompetenz in Software und Services. Deswegen setzen wir da ganz, ganz intensiv auf Partnerschaften. Partner, die aus PV, Speicher, Energiemanagement kommen, die auch beraten können, was die Total Cost of Ownership angeht und die da möglichst unterstützen, das alles aus einer Hand zu bekommen. Also wir positionieren uns ganz klar als führender Anbieter für Ladeinfrastruktur in AC und DC in Europa und sind da sehr, sehr stolz, dass wir da ein Netzwerk an passenden Partnern mitbringen können, dass möglichst der Kunde alles aus einer Hand oder zumindest aus einem Beratungsgespräch dann mitnehmen kann.
Wenn ich mich so an frühere Projekte erinnere und ich mache jetzt die Elektromobilität auch schon seit 15 Jahren, dann war ja da noch viel Experimentieren mit dabei, ne? Und da war es auch nicht so schlimm, wenn jetzt mal irgendwie was ausgefallen ist oder so. Da hat man entweder woanders geladen oder eben doch nochmal den Verbrenner aus der Garage geholt. Das ist ja aber heute, wenn du die Logistik anschaust, auch auf der letzten Meile jetzt mit leichten Nutzfahrzeugen, aber eben auch mit Lkw, inzwischen ein ganz anderes Thema, ne? Wenn da eine Ladestation ausfällt, ja, was passiert dann eigentlich?
dann brennt der Hut. Ja, also dann wird's richtig eng. Das haben wir auch dazugelernt, wie wir uns jetzt in das DC-Segment weiterentwickelt haben. Du sagst das ganz richtig, im AC-Umfeld, wenn mal eine Box ausfällt, was bei Keyboard natürlich selten passiert, aber doch immer wieder vorkommen kann, ja, dann hat man trotzdem noch Infrastruktur zur Verfügung oder auch genug Spazi, genug Reserve im Akku, dass man sagt, okay, man lädt am nächsten Tag oder man lädt irgendwo unterwegs. Also das ist wahrscheinlich eher, da ist man eher genügsamer sozusagen als Pkw-Fahrer in der kommerziellen Flotte und besonders im Lkw-Segment absolut inakzeptabel. Da haben wir dazugelernt, haben auch unseren Service stark verbessert, auch unsere Verfügbarkeit, unsere Service-Level-Agreements angepasst, um da dementsprechend zur Verfügung zu stehen. Vor allem auch die interessante Frage der Marktrollen. Es gibt auch unterschiedliche Perspektiven. Es gibt Logistiker, die geschlossene Infrastruktur haben, ausschließlich eigene LKWs laden, das nicht kommerzialisieren wollen. Das ist die eine Perspektive. Da können wir als Hardwarehersteller sehr viel unterstützen. Es gibt aber natürlich auch visionäre Logistiker, die halböffentliche, öffentliche Infrastruktur haben, die viel Drittpartner am Standort haben, die dort auch laden wollen und müssen, das auch verrechnet werden muss. Da geht es natürlich viel tiefer in die Partnerschaft. Das sind die klassischen Marktrollen, CPO, EMSB, gleich wieder mit an Bord, mit denen wir dann zusammenarbeiten, um halt das Gesamtpaket schnüren zu können. Aber Service, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit ist da elementar und vor allem möglichst auch unsere Partner zu befähigen, selbst zu servicieren. Das ist immer der schnellste Weg natürlich, wenn man selbst eingreifen kann, beziehungsweise die Servicepartner vor Ort dann schnell eingreifen können. Das ist so das Credo und da sind wir ganz bemüht dahinter, dass das wirklich ein tolles Nutzererlebnis ist.
Damit wird Ladeinfrastruktur plötzlich eben nicht mehr nur Hardware, sondern auch Teil am Ende kritischer Betriebsprozesse. Und ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass der ganze Markt sich so ein bisschen verändert und dreht. Ne? Es ist eine Konsolidierung im Gange. Anbieter verschwinden tatsächlich auch wieder. Sowohl private als auch Unternehmen sitzen dann auf Assets, die möglicherweise auch schlichtweg nicht mehr funktionieren, weil dann ein Backend nicht mehr läuft im Hintergrund, weil dann mein Server abgeschaltet wurde, etc. pp. Wie schaust du auf diese Entwicklung und was empfiehlst du auch?
Ich glaube, wir reden schon seit einigen Jahren schon über das Thema Marktkonsolidierung in vielen Facetten, nicht nur auf der Hardware-Seite, auch auf der Betreiberseite. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Das ist sehr, sehr stark gewachsen. Es haben sehr viele Player da den Markt dann versucht mitzuerobern. Natürlich, je mehr Commodity, je mehr breiter Massenmarkt das Thema wird, desto mehr versuchen sie, sich dann auch mit ihren Lösungen am Glück zu beteiligen. Und das ist, glaube ich, ganz eine natürliche Reaktion des Marktes momentan. Ich sehe auch sehr, sehr stark, dass viele Mitbewerber auch ihre Geschäftsmodelle noch suchen. Da wird momentan sehr viel angepasst. Die einen gehen aus dem Home-Markt raus, andere gehen aus dem Public-Markt raus, die einen konzentrieren sich auf AC, die anderen auf DC. Also da ist noch eine sehr starke Suche nach einem profitablen Geschäftsmodell bei vielen dahinter und das führt natürlich auch zu Bewegungen am Markt sozusagen. Ich glaube, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist. Wir versuchen da auch mit unserer langjährigen Expertise auch mit Stabilität zu punkten. Das ist uns ganz wichtig. Wie gesagt, seit 2009 im Charging-Segment und noch keine Stunde müde geworden des Themas. Also da sind wir sehr stark dahinter. Ich glaube, es wird aber insofern dann schwierig, du hast das erwähnt, Peter, wenn dann Hardware nicht mehr brauchbar wird. Das kommt auch vor mit geschlossenen proprietären Systemen. Und dann wird es natürlich unangenehm für den, der darin investiert hat, wenn das plötzlich wegfällt und dann eher die Perspektive ist, ja, gegen was muss ich das jetzt austauschen, damit ich wieder laden kann. Das heißt, wir verfolgen hier ganz klar den Ansatz Interoperabilität, schwer auszusprechen das Wort, aber es muss natürlich die Hardware möglichst mit allen Backend-Anbietern, mit allen CPOs, mit allen MESP-Lösungen funktionieren und idealerweise ist das Stück Hardware der verlässliche Teil an dem Ganzen und das Betreibermodell da herum kann natürlich dann sich anpassen. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Haushaltsstromtarif. Wenn jetzt meinen Energieversorger wechsle, reiße ich deswegen auch nicht alle meine Steckdosen heraus zu Hause und installiere neue, sondern wir sehen uns als Infrastrukturbestandteil und da braucht man einfach eine gewisse Verlässlichkeit, die wir da bieten wollen. Und ich glaube auch, das Thema Upgrade ist ein wichtiger Aspekt, dass man auch die Möglichkeit hat, Hardware dann auch abzugraden, möglichst im Feld, neue Technologien, die da kommen etc. Deswegen setzen wir da auf eine Plattformtechnologie, gerade bei unserer neuen Wallbox, der P40, dass man dann, wenn es darauf ankommt, sogar im Feld umrüsten, nachrüsten kann, Eichrecht, Nicht-Eichrecht, LTE, nächste Mobilfunkgenerationen etc., weil eben genau der Anspruch unserer Kunden nicht ist, jedes Mal wieder neue Hardware aufbauen zu müssen, sondern mitwachsen zu können mit dem Bedarf.
Du hast vorhin schon gesagt, die einen gehen Richtung AC, die anderen Richtung DC. Ihr macht ja jetzt beides mit der Integration auch der Technologie von Enercharge vor ein paar Jahren. Ist Keba jetzt also so eine Art Alleskönner oder wie würdest du euch bezeichnen?
Na, das wäre vermessen, das zu behaupten. Definitiv nicht. Wie vorher schon vorher erwähnt, wir glauben klar an dieses gesamthafte Portfolio, das wir anbieten möchten. Wenn unser Kunde sagt, ich brauche eine Overnight-Charging-Lösung, ich brauche eine Lösung fürs Laden zu Hause, möchte man das natürlich genauso bedienen können wie ein Kunde, der sagt, aber ich brauche auch irgendeine Lösung, wenn es mal schneller gehen muss. Also genau diese AC- und DC-Ladelösungen im gesamten Spektrum anbieten zu können, das ist eigentlich unsere klare Vision. Das geht aber nicht alleine, also reiner Hardware-Produzent zu sein, made in Europe, das reicht nicht aus, sondern wir sehen Software natürlich als immer größer treibenden und differenzierenden Faktor, da die richtigen Module anzubieten für alle unsere Kundensegmente, das sind Betreiber, das sind Großhändler, aber natürlich auch der Endkunde, dass der auch dann Spaß am Produkt hat und von dir schon vorher erwähnt, das Thema Service. Ja, wenn es mal was hat, wenn man Unterstützung braucht, im Pre-Sales genauso in der Konzeptionierung der Produkte wie im After-Sales, dass man dann auch eine gute Ansprechperson hat und da eine gute Lösung hat. Also dieses 360-Grad-Prinzip, das ja immer ganz gern gestresst wird, das sehen wir schon stark und dass wir halt da wirklich unserem Kunden für jeden Use Case die passende Lösung anbieten können, das ist so unser Ziel.
Parallel verändert sich aber natürlich auch die Technologie und mit der Power-to-Drive steht ja jetzt auch quasi die, ja, letzten Endes Leitmesse für die Ladeinfrastrukturbranche vor der Tür. Und ihr habt ja auch ein paar Neuigkeiten im Gepäck. Und bevor wir vielleicht über die Hardware an der Stelle reden, du hast ja gerade die Software angesprochen und ich habe vorab gelernt, dass ihr auch so ein paar KI-basierte Funktionen mitbringt zur Power-to-Drive. Was ist denn darunter zu verstehen?
Da werden wir uns sehr, sehr stark mit den Sorgen der Ladestationsbetreiber beschäftigt. Ja, wie können wir denn die dann noch tiefer unterstützen vor Ort? Und du hast es erwähnt, ich war selbst eine Zeit lang im Ladestationsbetrieb und ich habe festgestellt, man bekommt relativ wenig mit, was vor dem Ladevorgang passiert. Und da haben wir eigentlich mit unserer Business Innovation, wir haben bei uns im Konzern eine komplett entkoppelte Innovationsabteilung, in einigen schnellen Sprints wirklich herausgearbeitet, was unterstützt denn da den Betreiber draußen im Feld, zeigen da die ersten Use Cases unserer neuen Plattform und da werden wir uns dem Thema Kabeldiebstahl sehr stark beschäftigen, weil wir das als sehr frappantes Thema in Deutschland sehen, gerade in Deutschland, wo einiges passiert, wo wir aber die bestehenden Lösungen eher als reaktiv sehen. Das heißt, da ist quasi das Kabel schon durchtrennt. Da reagiert man eher im Nachhinein, beziehungsweise versucht man möglichst physisch zu schützen, was jetzt das Handling von einem so schweren, wassergekühlten Kabel auch nicht leichter macht. Und wir zeigen hier auf der Power2Drive erstmals KI-gestützte präventive Lösungen, wie man dann wirklich abschreckend darauf hinweist, kann, dass das keine gute Idee ist, da in sein Kabel reinzuschneiden, was natürlich genau für die Standorte auch interessant ist, die nicht besetzt sind. Bei Tankstellen tritt ja das weniger auf, da ist viel beleuchtet, Videoüberwachung, Personal vor Ort, aber gerade an so klassischen Retail-Standorten, Autobahnstandorten dort oder da zeigen wir eine coole Lösung. Wie die genau funktioniert, lieber Peter, musst du dir selber anschauen, das verrate ich dir vorweg nicht, da sehen wir uns dann in München auf der Messe.
Ach, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also die Kabeldiebstahlerkennung, bevor der Diebstahl passiert, ich bin sehr gespannt. Spannend. Und dann habt ihr ja, und das ist wahrscheinlich noch das viel größere Thema, auch eine neue DC-Generation im Gepäck. Ich weiß nicht, wie viel du hier schon teasern kannst und darfst, aber welche Leistungsklasse wird das sein?
Jetzt bist du erst recht wieder bei der Leistungsklasse. Aber ja, das ist natürlich genau das Thema, dass wir schon sehen, dass die Leistungsklassen steigen, die Fahrzeuge immer mehr Ladeleistung können. Und natürlich möchte ich das als Kunde auch abrufen können. So viel kann ich schon verraten. Wir zeigen unsere neue DC-Generation in zwei Stufen sozusagen, unseren neuen Compact Charger und einen Ausblick dann auf die ähnliche Generation als Satellit. Ein sehr, 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 sehr spannendes Konzept, das wir da uns ausgedacht haben. Und bei der Ladeleistung werden wir natürlich jenseits der 400 kW landen müssen, um dementsprechend dann die nächste Stufe der Fahrzeuge bedienen zu können. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Auch das Thema natürlich Belastbarkeit, ja, auch das Thema Thermomanagement. Man braucht nur rausschauen bei der Tür, es wird immer heißer. Der Mai war ein Rekordmonat. Das heißt, da wirklich auch belastbare Ladekurven anbieten zu können, das wird uns ganz, ganz wichtig sein. Und wir möchten natürlich Laden für jedermann zugänglich und jeder Frau zugänglich machen. Das heißt, auch das Thema volle Barrierefreiheit ist uns immer schon ein wichtiges Thema gewesen und werden wir da auch in der neuen Generation widerspiegeln. Ein nächster Schritt in die Zukunft, ja. Und auch eine DC-Generation, die so sehr, sehr stark auch das Look and Feel von Kleber dann auch haben wird. Das wirst du dann ja live auch erleben können.
Ich werde es mir natürlich anschauen. Und das sind ja auch die beiden Trends, die uns im Moment begleiten. Also diese All-in-One-Ladelösung, wo sozusagen die Leistungsbereitstellung entsprechend auch integriert ist. Und dann natürlich die Satelliten für größere Ladesysteme dann auch wiederum in der Flotte und nicht nur im öffentlichen Raum. Was glaubst du dann, was so eure gewünschte Kundengruppe ist in den nächsten Jahren? Also wen wollt ihr mit den deine technologischen Updates erreichen?
Also idealerweise jeden. Ja, wir verschließen uns da keinem. Weil du das Thema Satellitensysteme ansprichst, wir glauben sehr stark an das Konzept, weil es natürlich genau dieses Spektrum der dynamischen Lastverteilung sehr, sehr gut abbilden lässt. Wir haben jetzt, glaube ich, ein breites Spektrum an Fahrzeugen im Markt, an unterschiedlichen Ladeleistungen. Und da kann man natürlich da gut ansetzen. In DC natürlich fokussieren wir auf die klassischen CPOs, die klassischen Betreiber, aber auch auf Logistiker. Wie schon erwähnt, da wird sich der Markt erst formen, welche Partner da zusammenspielen, dass da ein gutes Erlebnis den Kunden zur Verfügung gestellt wird. Und wir merken natürlich schon auch, dass sehr, sehr viele Elektriker sich immer stärker da hineinbewegen in das Segment und vom klassischen Wallbox-Geschäft sich auch in DC-Lösungen weiterentwickeln. Da ist natürlich unser neuer 40 kW DC-Wallbox eine super Einstiegsdroge, hätte ich fast gesagt, ein gutes Einstiegsprodukt, dass man sich da gemeinsam mit den Kunden auch in höhere Leistungsklassen vorwagt und eigentlich die Grenze der klassischen, sagen wir realistisch, eher 11 kW bei vielen Fahrzeugen dann mit 40 kW super ergänzen kann und damit einen guten Schritt auch in Richtung DC-Infrastruktur setzen kann. Also ich glaube, da gibt es ein sehr breites Spektrum, aber wir versuchen da möglichst mit unseren Vertriebswegen, unseren Servicepaketen da eine gute Lösung für alle unsere Kunden darzustellen.
Also dann das Thema DC in der niedrigen Leistungsklasse letzten Endes auch auf dem Parkplatz zum Beispiel dann ja auch für die Firmenflotte oder die leichten Nutzfahrzeuge. Eure Satellitenlösung, die habe ich schon gesehen, ist ja sehr, sehr schlank. Und da kommen wir ja auch wieder zu dem Thema Platz auf dem Betriebshof, weil wenn immer mehr Fahrzeuge elektrisch fahren und geladen werden wollen, dann ist das ja inzwischen fast schon ein sehr entscheidendes Kriterium, oder? Also eine schlanke Power Unit mit der Leistungselektronik ein Stück weit weg von den Fahrzeugen zu haben und dann nur noch den schlanken Dispenser, den Satelliten, der mir den Strom direkt ans Fahrzeug, egal jetzt welcher Größe, bringt.
Das ist schon ein wichtiges Thema. Erlebe das gerade selber. Ich mache gerade meinen LKW-Schein, ja, bin da gerade auch Neuling. Und so ein Brummi ist schon ganz schön kompliziert zu bewegen. Ja, also volles Verständnis für jeden LKW-Fahrer, der da das Rangieren scheut, ja, und dann möglichst guten Zugang zur Infrastruktur braucht. Und da sind wir schon stolz, beides anbieten zu können. Wir haben einmal den voll ausgestatteten Satellite-Charger mit zwei Abgängen, mit Display, Payment-Terminal, fully-fledged sozusagen, dort, wo der Platz da ist, wo man den auch gut integrieren kann. Und auch die Pillar-Lösung, also eine sehr schlanke, hohe Lösung, wirklich mit ganz wenig Bauraum, der da benötigt wird, dass man genau dort, wo halt dann auch B- und Entladen wird an der Laderampe, dann auch eine Ladelösung mit anbieten kann. Ja, also das sind genau beide Segmente, die wir gut abdecken, je nach Platzbedarf und je nach Bedürfnissen. Und vor allem, dass auch wirklich die Power Unit geschützt und entfernt steht. Oft sind es auch Themen wie Staubentwicklung etc., die da mit hineinspielen, wo ich dann sage, ich habe dann die sensible Power Unit möglichst weit weg davon.
Was glaubst du denn, wo sich da der Markt hin entwickelt? Also werden wir die integrierte Komplettlösung in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr sehen, weil letzten Endes, weil immer mehr Fahrzeuge geladen werden, müssen wir generell auf diese Satellitensysteme wechseln?
Ich glaube, wir werden noch längere Zeit beides sehen. Ich bin aber sehr vorsichtig, da Prognosen abzugeben. Ich kann mich erinnern, die ersten HPC-Lösungen, die wir in Österreich gebaut haben, damals mit der Smatrix gemeinsam, die waren Satellitenlösungen. Dann hat sie alles sehr, sehr schnell in Richtung Compact Charger hinentwickelt, weil die auch sehr schnell auszurollen sind, sehr schnell beim Kunden zu installieren sind und baulich auch nicht die großen Herausforderungen haben wie Satellitenlösungen. Jetzt bewegt sich es wieder Richtung Satellit zurück. Also wenn man wie du und wie ich schon länger im E-Mobilitätsgeschäft unterwegs ist, dann sieht man vieles wiederkommen und vieles wieder gehen. Ich glaube aber, dass beide Lösungen ihren Charme haben und länger bestehen werden. Ich glaube tatsächlich felsenfest an die Zukunft der DC-Wallbox, wie vorher schon erwähnt, weil es einfach ein super Lückenschluss ist, ja, weil es wirklich, wie du erwähnt hast, in der Flotte eine gute Ergänzung ist, ja, weil es auch in Garagen wesentlich einfacher zu montieren ist, ohne dass ihr auf Parkplätze verzichten muss. Also da glaube ich sehr, sehr fest dran. Wo ich mich wirklich nicht einlasse, ist auf die Diskussion der Ladeleistung. Das Thema, das wir anfangs schon gestriffen haben. Ich kann mich erinnern, wie ich in der Elektromobilität begonnen habe, hat es geheißen 50 kW, das geht ja gar nicht, das wird kein Fahrzeug aushalten und unmöglich. Mittlerweile reden wir von 50 kW in Wallboxen und in Garagen oder 40 kW bei uns. Das heißt, wo dann die Fahnenstange der Ladeleistung sein wird, das wird im Endeffekt der Kunde, die Fahrzeuge, die Use Cases entscheiden. Aber da müssen wir möglichst dynamisch auf die neuen Anforderungen reagieren. Aber das ist genau unsere Mission, weil halt da die technologische Entwicklung schon immer schneller voranschreitet. Das heißt, lass uns regelmäßig im Austausch bleiben, Peter, dann haben wir da ein klares Bild, wo es die nächsten paar Monate hingeht.
Ja, das machen wir natürlich. Und ich habe auf LinkedIn tatsächlich gerade wieder ein Video gesehen, wie in China ein LKW mit 1,3 MW lädt. Also ich glaube, da ist so langsam keine Grenze mehr erkennbar. Spannend ist natürlich am Schluss noch, wenn wir dann wieder reden, Stefan, worüber reden wir denn dann? Also wenn man jetzt mal 5 Jahre in die Zukunft schaut, was sind denn Themen, was du glaubst, die uns dann beschäftigen werden? Und wir reden da mal nicht über Ladeleistung.
Ich glaube, es wird sicher mehr Flexibilität geben diesbezüglich. Sieht man jetzt auch schon bei den Bezahllösungen, dass sich sehr, sehr viel ändert, dass sich sehr viel bei Stromtarifen ändert, bei dynamischem Pricing. Also ich glaube, es wird das Geschäftsmodell dynamischer und flexibler sein. Es wird einen stärkeren Run geben auf Ladepreise. Ja, wo habe ich denn gerade günstigen Grundstrom zur Verfügung? Wo kann ich da quasi Kunden anlocken mit guten Bedingungen? Die Convenience wird sich hoffentlich stark verändert haben. Da haben wir sicher noch einiges zu tun. Also man sieht es immer wieder in der gelebten Praxis. Wir reden alle von tollen Zukunftsmodellen und dann ist manchmal dann nicht ganz klar, was kostet mich das Roaming jetzt und wie bediene ich das. Deswegen setzen wir da wirklich auf KI-Lösungen für die Zukunft, um möglichst den Kunden gut durchzuleiten und vor allem auch Probleme, wenn was auftritt, direkt vor Ort zu lösen. Ja, die Vision ist nicht, dass man dann beim Callcenter anruft und sich dann durchleiten lässt, sondern dass man möglichst viel easy to use dann vor Ort am jeweiligen Ladepunkt hat. Jetzt muss das Laden halt einfach stark in den Hintergrund gedrängt werden, unter Anführungszeichen, dass man da keinen starken Fokus drauf legt, sondern es einfach super funktioniert mit innovativen, tollen Zukunftsmodellen. Aber es will sich ja keiner aufs Laden konzentrieren, sondern wirklich halt auf die Reise selbst, auf das Erlebnis, auf den Job. Da wird sicher bei der Convenience selbst noch einiges im Hintergrund passieren müssen, dass der Kunde da wirklich auch ein besseres Erlebnis hat.
Und umgekehrt gefragt, über welches Thema werden wir dann nicht mehr reden?
Ich glaube, wir werden über das Thema Zuverlässigkeit nicht mehr reden. Da bin ich fest davon überzeugt. Also das Thema Ladeabbrüche, es funktioniert etwas nicht, es hat irgendwas nicht geklappt, ich muss zum nächsten Charger fahren, es gibt irgendwelche Kompatibilitätsprobleme, meine Ladekarte wird nicht akzeptiert. Ich glaube, über das werden wir nicht mehr reden. Das wird auch keiner mehr akzeptieren im Flächenmarkt. Und ich hoffe auch, mit unserer Lösung werden wir in Zukunft auch über keine Kabeldiebstähle mehr reden. Die werden dann auch die Vergangenheit sein und wird dann nicht mehr so das starke Thema am Markt sein.
Darauf hoffe ich natürlich auch. Da hören ja im Moment die Schlagzeilen leider nicht auf. Ich hoffe, dass wir das dann bald in den Griff bekommen und der Strom weiter problemlos überfließen kann. Stefan, ich freue mich sehr auf die Power to Drive. Wir sehen uns dort. Ich muss mir ja ein bisschen was anschauen, was du mir noch nicht verraten hast heute. Ich danke dir aber trotzdem sehr fürs Gespräch.
Danke dir auch, Peter, und wir sehen uns in München. Alles Liebe.
Ich glaube, man merkt ganz gut, Ladeinfrastruktur ist inzwischen deutlich mehr als einfach nur ein Ladepunkt mit möglichst viel Leistung. Auch wenn ich selbst nun doch wieder ständig nach selbiger gefragt habe. Aber im Flottenbereich geht es immer stärker um Betriebssicherheit, Skalierbarkeit und darum, die passende Lösung für den tatsächlichen Einsatz zu finden. Vielen Dank an Stefan Richter von Keber für die spannenden Einblicke in die aktuelle Entwicklung des Marktes und die Vorschau auf die Power to Drive, wo wir uns vom 23. bis 25. Juni hoffentlich alle auf dem Messegelände in München sehen. Das war E-Mobility Insights, der Podcast von Electiv. Danke fürs Zuhören und bis dann.